Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Hallo meine Lieben, da sind wir wieder, die Friends in Crime. Eure süßen Fickies grüßen die anderen Fickies. Na, Sprünki-Bärchen, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Also bis auf die Tatsache, dass Herbst ist, alle krank sind.
Aber unser Immunsystem hält uns noch aufrecht. Wir sind Titanen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja auch schon hinüber. Aber ich versuche jetzt, Erkältungswelle 2 würde ich mal auslassen.
Ich hatte noch nichts. Aber das liegt an dieser übermenschlichen Physis. Ich bestehe ja faktisch auch nur aus Muskeln. Das ist ja, mein Immunsystem ist abartig. Das ist, Viren finden sich in mir gar nicht zurecht, weißt du.
Basti, das liegt daran, dass du einfach ein absoluter langweiliger Heimscheißer bist.
Das ist richtig.
Der nur zu Hause sitzt.
Absolut. Ich habe auch gar keinen Bock auf Menschen mehr. Ich bin ständig auf irgendwelche Society-Partys eingeladen. Ich glaube, ich will mir selber die Pulsadern aufbeißen und mich in eine Köttelbecke schmeißen, bevor ich zu Society-Partys gehe. Die Lamberts Keksnight oder ins Oktoberfestzelt. Ja, da sehe ich mich auch. Im Oktoberfestzelt von ProSieben. Gemeinsam mit Ross Anthony und den Klumps. Mhm. Das wäre was, da würde ich sagen... Da mache ich mich doch nochmal auf. Ich habe keinen Bock mehr auf Menschen. Ehrlich, mein Job hat das. Ich will gar keinen Bock auf Menschen. Ich brauche das auch alles nicht mehr. Ich habe das hinter mir gelassen, diese Soziale.
Ich muss wirklich sagen, du bist wirklich einer, der Hör zu Hause hat geworden. Also
ich bin Hör zu. Genau, das bin ich.
Ich sehe dich. Du, Frank Elstner und ich weiß nicht, wer da noch immer so drauf ist.
Alles so Leute, die kurz vor Balsamieren sind, ja. Ich habe noch Hör zu Hause.
Aber du bist so jemand, ich würde sagen, du bist so in der Frühvergreisung angekommen. Basti Bielendorfer ist jemand, der die Hör zu noch zu Hause hat. Und ich sehe dich auch auf dieser Plakatkampagne, wie du mit so einem beigen Kaschmir-Pullover vor so einem grauen Roll-Up bei dir zu Hause auf der Couch ganz natürlich fotografiert wirst mit der Hör zu, weil das ist dein Frührentenstatus, den du hast.
War aber eine geile Kampagne, wenn man drüber nachdenkt. Also das hat den Printjournalismus immer richtig angeschoben. Einer, der Jopi hieß, das tut endlich am Mond, wer alles noch die Hör zu Hause hat. Toll.
Ja, du bist wirklich nur noch eine Steppjacke von der Frühverrentung entfernt. Also eine beige Steppjacke und du hast die Grenze überschritten.
Wir sind mit unserem heutigen Fall gar nicht so weit weg von Promis und Celebrity bla bla. Wir sind heute in der Welt der Reichen und Schönen. Fühlst du dich da zurecht?
Ja, das Tolle ist, dass wir kommen ja beide aus einem Teil dieser Welt. Du aus der reichen Welt und ich aus der schönen.
Absolut. Du kommst aus Essen, alten Essen und ich komme aus Gelsenkirchen-Rottau. Das nennt man ja auch die Upper East-Zeit des Ruhrgebiets. Das ist, da sind die Immobilienpreise gerade, sag mal, für 500 Euro kannst du eine schöne Straßenzeile haben. Das ist richtig fein.
So wie Keeping Up with the Kardashians ist die Ruhrgebietsversion, ist Keeping Up with the Koslowskis. Und das ist so eine...
Das ist richtig. Das ist, die Koslowskis haben nur 3 Zähne, aber in 4 Leuten drin. Das ist der Vorteil. Also, es ist so, heute geht es natürlich nicht ins piefige Deutschland. Es geht in die wunderschöne Sonne von Kalifornien, Amerika. Ja. Stell mir vor, wir haben den 10. September 2001. Ja, ich weiß, das ist ein besonderes Datum. Da war die Welt noch etwas anders. Und die kalifornische Sonne scheint am Himmel. Die Luft riecht nach aufgewirbeltem Staub, teurem Leder. Und dem süßlichen Duft von Heu. Ein gut gekleidetes Publikum murmelt um uns herum. Man hört das leise Klirren von Eiswürfeln und Champagnergläsern. Wir befinden uns auf dem preisträchtigsten Springreitwettbewerb im Amateurreiten Amerikas. Der Treffpunkt der High Society, ein Ort, an dem Erfolg und Geld sehr offen zur Schau gestellt wird. Leicht verzerrte Stimmen meines Ansagers knistern aus den Lautsprechern. Und sie kündigen einen neuen Reiter an. Sein Name ist Larry McNabney. Wir sehen, wie Larry McNabney einreitet und man spürt sofort, dieser Mann ist Aufmerksamkeit gewohnt. Der 52-Jährige hat die selbstsichere Ausstrahlung eines Gewinners. Er sitzt auf einem muskulösen, starken Pferd, das auf seine Befehle horcht. Das ist seine Welt, er ist zu Hause in der Welt der Reichen und Schönen. Die Glocke läutet, ein Moment der absoluten Konzentration. Er gibt dem Tier einen leichten Impuls und beide setzen sich in Bewegung. Man hört das Klappern der Hufe, der Sandboden springt auf und dann nähern sie sich dem ersten Hindernis. Es ist wie ein Tanz aus Muskeln und Vertrauen. Und wir sehen, wie das Pferd sich beschleunigt und dann ein kraftvoller Absprung, ein Moment der schwerelosen Eleganz. Wir sehen, wie das Publikum anerkennend aufraunt. Und wir werden Zeuge, wie das Pferd von Larry gekonnt durch den Parcours navigiert, als wären sie gemeinsam eine Einheit. Jede Wendung ist präzise, jede Distanz zum Absprung ist perfekt eingeschätzt. Wir sehen, dass der Mann das schon seit Jahren macht und dass er das sehr lange schon trainiert. Hindernis für Hindernis wird überwunden von Larry McNabney und seinem Pferd. Und dann kommt das letzte Hindernis. Ein letzter hoher Sprung, genommen fehlerfrei. Um uns applaudiert die Menge und er hat mal wieder gewonnen. Er klopft dem Pferd anerkennend auf den Hals. Ein breites, selbstsicheres Lächeln breitet sich auf dem verschwitzten Gesicht aus. Die Art von Lächeln, die sagt, ich hab's mir verdient. Wir sehen, wie er aus der Arena ausreitet und die Glückwünsche seiner Konkurrenten mit einem lässigen Nicken entgegennimmt. Sandra, warst du schon mal beim Sprungreiten?
Also Basti, du holst mich da einfach total ab. Ich muss sagen, ich hatte jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass die Pointe am Ende ist, dass das Hobbyhorsing ist und nicht echtes Springreiten. Das hätte ich mega witzig gefunden.
Ja, dafür ist es zu alt. 2001 gab's das noch nicht.
Dass er einfach so ein Steckenpferd hat. Ja, schade, das stimmt. Das ist ein neuer Trend. Aber ja, jeder, der mich jetzt hier kennt, wird sagen, das stimmt doch nicht. Du Lügen tust du, das bisse. Ich bin ja ein Pferdemädchen.
Du bist Pferdemädchen?
Also ich bin geritten, aber es gibt ja dann immer die reichen Mädchen, die ihre eigenen Pferde haben mit den Ärztevätern und den ganzen anderen. Und dann gibt es immer ein so ein Mädchen, was immer an der Reitschule abhängt und dann manchmal die Pferde von denen in eine Box führen darf und putzen darf. Das war ich.
Ich bin ja auch ein Pferdemädchen. Ich war mit meinen Großeltern immer auf dem Reiterhof Heinemann im Sauerland.
Dich in der Reiterhose.
Und ich war der einzige Junge damals. Der einzige in der Reiterhose, Reiterhemd, der kaum auf meinen fetten Kopf passte. Ich mochte das ganz gerne. Ich war der einzige Junge.
Das finde ich spannend, weil ja super viel, also ich war zum Beispiel auch dann früher auf der Equitana in Essen immer auf der Pferdemesse. Ich war auch schon beim CAIO in Aachen häufiger und ganz viele erfolgreiche Springreiter. Ich erinnere mich damals natürlich Ludger Beerbaum und die alle. Die waren ja alle Männer oder viele Männer tatsächlich, also im Profisport.
Ich muss zugeben, dass ich mich dafür wirklich nie interessiert habe. Totilast kenne ich auch noch, das erfolgreichste, teuerste Pferd aller Zeiten oder sowas. Ich weiß, dass es in den letzten Jahren ein paar Skandale gab, dass Leute dann, sag mal, es gab diesen Skandal, glaube ich, bei Olympia, wo eine deutsche Reiterin ihr Pferd angetrieben und ausgepeitscht hat und wohl nicht ganz begriffen hat, dass sie gerade on camera ist und dass das nicht gut rüberkam bei den Menschen. Aber es war immer der Pferdesport, abseits dessen, dass ich als Kind halt ein bisschen durch Sauerland gehoppelt bin, war das nie so meine Welt. Das ist allerdings auch von der Lebensrealität von Ruhrpott-Kindern wie uns relativ weit weg, muss man halt sagen, ne?
Ja, das war bei mir auch eher so, dass meine Eltern dann irgendwann mal ganz viel gespart haben und dann sind wir eine Woche im Münsterland auf dem Pferdehof gefahren und dann wurdest du da halt zweimal am Tag auf so einem Zottelpony, was eher so aussähe, wie wenn wir Pferde wären, durch die Gegend geführt.
Zottelpony.
Ne, also, aber trotzdem, also ein bisschen in der Pferdewelt habe ich mich zumindest als Kind so mal reingetraut. Ich habe auch Reitabzeichen und sowas gemacht und ich habe auch ein bisschen Springreiten gemacht, aber meistens bin ich einfach nur, wie man so sagt, mit dem Pferd im Busch.
Also ich habe immer den Stock in den Rücken gekriegt von Heinemann, weil er sagte so, hopp, 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 aufrecht sitzen, hopp, 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 hopp. Und dann habe ich nachher den Stock in meinem Rücken festgebunden, so nach links und rechts.
Oh Gott.
Sodass meine Arme von mir abgespreizt, ich durchs Sauerland geritten bin. Und das war eigentlich ganz lustig, weil ich so wie der Jesus durch Sauerland geritten bin. Weißt du, es war so ein bisschen, es sah ein bisschen aus wie ein Kreuzigungsweg. Und
unwürdig.
Es war super unwürdig, aber vieles in meiner Jugend war halt unwürdig.
Also das arme Pferd auch. Ich stelle mir wirklich, es gibt wenig Leute, die ich mir weniger als Reiter vorstellen möchte als dich, weil das, also wegen der Grundkörperhaltung und ich weiß nicht, ob du mal Leute gesehen hast, die, man muss ja auch beim Leichttraben zum Beispiel jeden zweiten Schritt mit aufstehen, sonst sitzt man auf dem Pferd und macht einfach nur doing, 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 doing.
Hopp, 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 hopp.
Wahnsinnig albern aus, wenn man nicht reiten kann, ne?
Ja, das ist richtig.
Deswegen,
aber
ich würde schon Geld zahlen, um dich mal beim Voltigieren zu sehen, sag ich ehrlich.
Es wird aber nie passieren, weil meine geheimen Voltigierstunden, die nehme ich unter Ausschuss der Öffentlichkeit.
Ich habe dich schon so oft sagen hören, das wird nie passieren. Egal, ob es Let's Dance war, ob es wieder mal bei Bratwurst und Baklava die Show irgendwie in der Unterhose sein war. Du hast immer gesagt, das wird nicht passieren, das ist alles passiert. Ich sehe dich beim großen TV-Promi-Voltigieren, sehe ich dich, wenn ihr der groß? Richtige fragt, sehe ich dich rumhoppeln. Wirklich, mit Özcan zusammen, mit Özcan Kosa.
Auf Henning Baum. Ihr beide Henning Baum ist das Pferd.
Der ist der Hengst.
Wir reiten auf Henning Baum. Also, unsere Geschichte, wie gesagt, findet heute nicht in Deutschland statt, die findet im sonnigen Kalifornien des Jahres 2001 statt. Und wir tauchen ein wenig in die Welt der Reichen und Schönen ein. Ich meine, ich habe dir ja gerade vom Springreiten erzählt, das ist kein Sport für arme Leute, das ist teuer. Und unser Hauptakteur heute ist Larry McNabney, ein 52-jähriger Anwalt aus Sacramento, wohlhabender Mann. Und ein, sagen wir mal, zumindest lokaler Star in den Gerichtssälen Kaliforniens. Seine wahre Leidenschaft ist aber das Springreiten. Und der ist jetzt kein Gelegenheits-Hobbyreiter, wie man sich so vorstellt, was ich damals vielleicht gemacht habe. Das war noch unter Gelegenheits-Hobbyreiter, sondern er ist ein wirklich ehrgeiziger, talentierter Wettkampfreiter. An seiner Seite ist seine mittlerweile fünfte Ehefrau, Elisa McNabney. Sie ist mit 35 Jahren deutlich jünger als Larry McNabney, immerhin 17 Jahre Altersunterschied. Sie wird im Nachhinein als sehr attraktiv beschrieben. Sie war lange Highschool-Cheerleaderin und wohl auch eine sehr gute Schülerin.
Ich will nicht sagen, bis hierhin ist alles Klischee, aber bis hierhin...
Es ist schon sehr Klischee. Es ist schon sehr Klischee, das muss man sagen. Reicher Anwalt mit junger Ehefrau... Was das Einzige, was mich gewundert hat in dem Fall, als ich ihn recherchiert habe, war halt sein Alter als Springreiter, weil er war ja schon 52. Offensichtlich ist beim Springreiten so die Altersgrenze nicht so wie bei anderen Hochleistungssportarten. Mhm. Gut, ein Großteil des Sports wird ja nun mal auch vom Pferd ausgeführt. Aber
ich wollte gerade sagen, das ist ja auch klar. Das finde ich eh so ein bisschen beim Reiten, auch beim Springreiten, ne, wo ich mir immer denke, Digga, mach es doch selber. Also statt sich irgendwo draufzusetzen und zu sagen, spring du, mach doch selber Hürdenlauf, weißt du, lass doch das Pferd bitte in Ruhe mit dem Gedöns.
Am Ende des Tages ja. Also ich finde das, also ich kann Pferdesport verstehen, aber ich finde alles, was so in Richtung Zwang geht und Pferde halt über so hohe Hürden springen lassen, glaube ich, gehört nicht mehr zu Sachen, die sie genießen oder die sie im normalen Umfeld tun würden. Dementsprechend bin ich da kein sonderlicher Fan von. Ich habe mich aber auch nie viel mit dem Sport auseinandergesetzt. Bist du denn Fan von hohen Altersunterschieden? Ich meine, du bist ja auch mit einem 72-Jährigen zusammen, wie ich das letztens erfahren habe.
73.
Das ist, und ist jetzt, hat der Pflegestufe 2 anerkannt bekommen, oder?
Das ist jetzt bei mir dieses Ding. Ich mag einfach arbeiten, aber auch privat arbeiten und reiten mit Leuten, die eine Hör-zu zu Hause haben. Das ist mir wichtig, das ist mein Kriterium. Ist alles, was für mich zählt.
Was ist bei dir der Altersunterschied in der Beziehung?
10 Jahre.
Bei mir auch. Bei mir sind es auch 10 Jahre.
Ja, mein Freund ist natürlich 10 Jahre jünger als ich. Nee, leider ist bei uns klischeemäßig 10 Jahre älter. Aber ich hatte auch schon mal, wo wir uns gerade privat unterhalten. Ich hatte aber auch schon mal was mit jemandem, der deutlich jünger war als ich. Aber dann bitte nicht für eine Beziehung. Wir hatten uns ja nicht viel zu sagen.
Hast du dir aus der Kita-Gruppe einen eingesammelt?
Halt's Maul.
Also, und sie ist die fünfte Ehefrau.
Krass.
Was auch, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich verstehe Menschen, die mehrmals heiraten, aber 5-mal finde ich schon, da muss man schon viel Hoffnung haben, dass es 4-mal richtig schief gegangen ist. Es gibt ja einige Prominente, die so oft geheiratet haben. Legendär war Elizabeth Taylor, die hat, glaube ich, sogar 2-mal den gleichen, sie hat 2-mal Richard Burton sogar geheiratet. Es gibt einige, Pamela Anderson war, glaube ich, auch 3 oder 4-mal verheiratet. Also es gibt einige Damen, die häufig verheiratet waren und auch Männer. Aber 5-mal ist schon eine Ansage.
Ja, vor allen Dingen musst du da viel Geld auch für Alimente haben, oder? Du musst ja wahrscheinlich auch immer zahlen. Also ich sag mal, jetzt hart gesagt, musst du ja auch erstmal leisten können.
Ja gut, das ist kein Problem bei Larry McNabney, weil er ja ein sehr wohlhabender Anwalt ist, aber trotzdem 4-mal aus einer Scheidung rausgehen und Alimente zahlen, das ist schon eine Ansage. Man kann nicht sagen, dass seine Ehepartnerin doof ist, weil sie hat wohl einen IQ-Test zu Schulzeiten gemacht, der einen IQ von um die 140 auswies. IQs sind immer etwas schwierig zu bestimmen, weil sie eine hohe Varianz haben. Also die um den einen IQ-Wert schwanken die so um ungefähr 12 bis 15 Punkte, aber bei 140 kann man schon von einer außergewöhnlichen Hochbegabung sprechen. Also der Durchschnitts-IQ der Bevölkerung liegt bei ungefähr 85 bis 115. Das sind ungefähr 70% aller Menschen, jetzt in Bundesdeutschland. Und über 135 oder über 130, das ist nur noch 1%. Also schon eine außergewöhnlich kluge Frau, wobei man ja Intelligenztest und Intelligenz auch immer schwerlich in Kontakt setzen kann, aber zumindest nicht schwer vom Begriff. Und Elisa, seine Ehefrau, Elisa McNabney, teilt mit ihm diese Begeisterung für den Pferdesport. Sie arbeitet bei ihm als Rechtsanwaltsgehilfin in seiner Kanzlei und, wie ich schon sagte, ist sie seine fünfte Ehefrau. Die beiden leben im schönen Woodbridge in Kalifornien. Woodbridge ist aber keine normale Vorstadt, sondern es ist eine kleine ländliche Enklave, also wirklich ein sehr wohlhabender Stadtteil, der so von dem großen Sacramento entfernt, ungefähr 40 Minuten davon, nur sehr wohlhabende Menschen beinhaltet. Das hätte man in Köln vergleichbar vielleicht mit Marienburg, wobei man sagen muss, dass Marienburg oder der Hahnwald, also diese beiden Stadtteile, die sind auch so reichen Enklaven in Köln. Die sind allerdings näher am Stadtkern dran als jetzt Woodbridge von Sacramento. Also du musst dir vorstellen, Woodbridge, halt eine wohlhabende kleine Gemeinde, viele Ranches mit weißen Zäunen, Pferdekoppeln, ein weiter Horizont. Ein sehr schönes, sehr wohlsituiertes Landleben, das die beiden dort führen. Und dort haben sie ihr Zuhause. Und jede Woche pendelt Larry zu seiner Anwaltskanzlei nach Sacramento. In dieser Kanzlei von Larry arbeiten natürlich einige andere Menschen. Eine davon ist die 21-jährige Kunststudentin Sarah, die arbeitet dort als Sekretärin und hat einen sehr guten Ruf als ehrgeizig und kreative und sehr aufgeschlossene und wissensschnelle junge Dame. Und sie ist im weitesten Sinne Larrys rechte Hand in der Kanzlei. Die 14 Jahre ältere, sehr wort- und weltgewandte Elisa, also seine Ehefrau, ist eine Art Mentorin für Sarah. Die sind also sehr gut miteinander befreundet und gehen gemeinsam shoppen, gemeinsam ins Kino und kommen wohl sehr gut miteinander klar. Und die tragen unter anderem, so wird es zumindest im Nachhinein berichtet, sogar teilweise miteinander abgestimmte Outfits. Findest du das, ich fand das etwas seltsam. Also ich finde das bei eineigen Zwillingen schon speziell, aber bei Leuten finde ich das irgendwie dann, ich weiß nicht genau.
Nee. Also für uns beide sehe ich das auch, so ein bisschen wie die Kessler-Zwillinge, klar. Aber nee, also ich, wenn ich mir auch so vorstelle, ich habe eine Freundin, das Letzte, was ich doch will, wenn ich mit der irgendwo unterwegs bin, ist, dass wir das gleiche anhaben. Hä?
Ja, finde ich auch.
Also nee.
Eher creepy. Schwierig.
Ich finde es auch jetzt schon, also ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht in so eine Richtung geht von hier dieses ältere, erfahrene Ehepaar und die junge Assistentin, weißt du, dass das so creepy Dreier-Vibes schon so kriegt. So Ménage à trois. Will ich auch schon nicht. Ja, will ich nicht, weil Machtverhältnis auf der Arbeit, weißt du, sie ist angestellt bei ihm, will ich nicht. Ich hoffe, dass ich da jetzt auf dem falschen Fuß bin.
Du wirst gleich hören, wie es weitergeht. Das ist aber erstmal das Trio, von dem ich dir heute berichte. Der erfolgreiche Anwalt, die hübsche, sehr intelligente Ehefrau und die junge Angestellte, die mit den beiden befreundet ist. Larry und Elisa, oder Eliza ist, glaube ich. Also Larry und Eliza führen Sarah in die glitzernde Welt des kalifornischen Pferdesports ein. Die reisen gemeinsam zu den Turnieren nach Los Angeles. Und sie ist unter anderem auch auf der Tribüne bei diesem Springreitturnier am 10. September 2001, von dem ich dir gerade erzählt habe. Larry McNabney gewinnt den Parcours. Die Sonne scheint, der Applaus ist gerade erst verklungen und der Tag neigt sich dem Ende zu. Zeugen sagen später, dass sie ihn an dem Abend noch im Hotel gesehen haben. Er wirkte irgendwie benommen und mitgenommen, also so, als wäre er stark betrunken.
Ui.
Ja, ist ja nicht unvorstellbar.
Er
hat gefeiert, ja. Das ist ja nicht unvorstellbar. Aber das letzte Mal, dass man ihn lebend gesehen hat, überhaupt war, wie eine Frau ihn in einem Rollstuhl durch die Lobby oder die Gänge des Hotels geschoben hat. Und das war auch der letzte Tag, an dem man Larry McNabney überhaupt lebend gesehen hat. Der Abend des 10. September 2001. Am nächsten Morgen folgte ja der 11. September 2001. Und ja, das hat nun mal die Welt ganz grundlegend verändert. Das war ein sehr einschneidendes Event für uns alle. Und wo warst du an dem Tag?
Das ist krass, ne? Das wissen alle noch. Also ich weiß, ich war zu Hause und dann hat mich ein Kumpel angerufen, mein Kumpel Henrik, und hat gesagt, siehst du das gerade im Fernsehen? Und dann bin ich runtergerannt, weil ich war der einzige Teenager, der keinen Fernseher auf dem Zimmer haben durfte, gefühlt. Und dann bin ich runtergerannt und dann hat meine Mama das auch gerade angemacht und dann weiß ich noch, dass ich da diese Bilder gesehen habe. Und du?
Ich habe geschwänzt an dem Tag, das weiß ich noch. Und ich stand im Bad, meine Eltern waren in der Schule, wussten es nicht. Und ich stand im Bademantel im Wohnzimmer und guckte irgendwie, es war ja so, als es in Deutschland ankam, 12 Uhr ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau, New York, so 12, 13 Uhr, ne? Es ist morgens passiert in New York. Und war dann bei uns früher Nachmittag. Ich guckte, glaube ich, sowas wie irgendwelche Trash-Talk-TV-Shows und habe währenddessen im Videotext gescrollt. Und damals hat man noch den Videotext benutzt. Und ja wirklich, das war damals vor Internetzeiten, oder naja, es gab das Internet schon, aber man kann sich nicht vorstellen, 2001 war das Internet etwas, in das du dich bewusst dran setzen musst. Da musst du an deinen Rechner gehen, dein Modem anmachen und dann erstmal 2 Minuten warten, bevor du dich ein bisschen rumklicken konntest. Das war eine ganz andere Zeit vor 24 Jahren. Und da war der Teletext, war schneller. Und da stand dann Flugzeug ins World Trade Center geflogen, nur so als Headline und 2 Sätze dazu. Und ich habe damals an eine Cessna gedacht. Ich habe wirklich gedacht, da ist halt irgendein Sportflieger durch New York, weißt du, so ein Ausflugsflieger, wo so 3 Leute drin saßen oder so. Und dann wurde die Sendung, die ich guckte, unterbrochen. Und dann habe ich umgeschaltet und alle Sendungen waren unterbrochen. Und ich glaube dann, das war ja ein Tag, der für alle irgendwie einschneidend war. Aber ich weiß, meine Eltern kamen dann von der Schule zurück. Ich war sauer, dass ich meine Talkshow nicht zu Ende gucken konnte. Nee, aber es war
Vera am Mittag.
Es war einfach krass, weil wirklich die Zeit stillstand auf einmal für ein paar Tage. Es gab ja nichts anderes mehr als den 11. September. In Kommunikation nicht mehr, in den Medien nicht mehr. Ganz am Anfang dachte man, war man sich ja auch gar nicht sicher, wie groß wird dieser Terroranschlag werden, wo kommt die Bedrohung her, wie reagieren die USA. Das war schon, also der 11. September war, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber das war eine Zeitenwende zu dem Zeitpunkt, weil natürlich gab es davor und danach auch Terror, aber einen so orchestrierten, zusammengestellten Terror Plan und das ist bis dahin noch nie passiert, ne?
Ja, klar. Das war krass. Okay, und das ist am Tag passiert, nachdem der Larry das letzte Mal lebend gesehen wurde. Jetzt muss man auch sagen, du hast doch gesagt, der wurde mit dem Rollstuhl durch die Gänge des Hotels geschoben. Ich weiß jetzt nicht, hat er so hart gefeiert? Und da muss ich auch sagen, bei reichen Kreisen bin ich immer direkt so, vielleicht war es auch nicht nur Alkohol. Wer weiß, ob der Larry sich nicht auch, ich sag mal, Näschen oder irgendwas anderes gegönnt hat oder so. Aber danach war er auf jeden Fall weg. Und es ist wahrscheinlich niemandem aufgefallen, weil 9/11 war. So
klar,
ungefähr.
Also zumindest war, also es gab einfach genau an diesem Morgen, das ist ja ein ungewöhnlicher Zufall gewesen. Das passiert ja auch bei wenigen vermissten Fällen, dass dann ausgerechnet am nächsten Tag so ein weltentscheidendes Ereignis passiert. Aber in dem Fall war es so, dass das natürlich die Aufmerksamkeit vom Verschwinden von Larry McNabb weggelenkt hat. Und trotzdem fiel es Menschen auf, aber die Geschichten dazu, was passiert wäre, variierten. Und das, was Eliza dazu erzählte, die ist nämlich nicht verschwunden. Die erzählte den Freunden beim Reiten zum Beispiel, dass Larry sie spontan verlassen hat und mit einer anderen Frau durchgebrannt sei. Da denkt man natürlich an Sarah, die war aber auch noch da. Den Angestellten der Kanzlei hat sie erzählt, dass Larry in einer Entzugsklinik wäre, um seine Alkoholsucht zu behandeln. Und das war wohl eine Geschichte, die für die Kanzleimitarbeiter nicht so überraschend war, weil relativ bekannt war, dass Larry McNabb gerne zum Glas gegriffen hat und dementsprechend dann auch keine großen Nachfragen gestellt wurden, unter anderem, weil er ja auch der Chef war. Und der Tochter von Larry, die schon erwachsen war, Tavia McNabb, die er aber nicht gemeinsam mit Eliza hatte, sondern mit einer seiner Ex-Frauen, der hat sie erzählt, dass Larry sich einem Kult in Florida angeschlossen hat und jetzt eine Auszeit brauchte. Klingt ja erstmal ein bisschen schräg, ist aber eigentlich auch eine ganz gute Erklärung. Also wenn jemand in so einer Erweckungssekte oder so geht, dann ist es natürlich extrem schwierig, ihn zu erreichen. Und es wirkt ein bisschen so, als wären all diese Geschichten halt fürs jeweilige Publikum zugeschnitten gewesen. Für wen was wie irgendwie besser passt.
Ja, okay, weil ich habe mich gerade gefragt, warum sie diese ganzen verschiedenen Geschichten erzählt. Weil wenn du den Angestellten sagst Entzugsklinik und den Freunden sagst andere Frau und dem Kind sagst Kult, sind drei super Geschichten, sind, würde ich sagen, mit die Topscorer, wenn jemand verschwindet. Aber ich verstehe nicht, warum man dann jedem eine andere Geschichte erzählt. Also ich sag mal so, entweder ist es sehr verdächtig oder aber sie deckt Larry, weil der irgendwie untergetaucht ist, abgetaucht ist, was auch immer. Das sind gerade so meine zwei Wege, bei denen ich
das
bin.
Das ist beides natürlich möglich. Eliza führt auch Larrys Anwaltskanzlei weiter, als wäre nichts geschehen. Und sie erledigt auch private Dinge in seinem Namen. Also sie verkauft zum Beispiel, während er nicht mehr da ist, seinen Pferdeanhänger und seinen Truck insgesamt für $110,000. Und sie stellt auch in Larrys Namen Dokumente aus und Schecks und kümmert sich um die Finanzen und beruhigt letztlich die besorgten Freunde, die alle natürlich nachfragen, wo Larry denn hin ist, ne? Und sie sagt den Leuten halt, dass Larry eigentlich nur eine Auszeit bräuchte oder dass er zurückkommen würde. Am Ende ist es auch so, am 11. September, also um die Zeit herum, war es ja für alle Menschen so, dass es einfach andere Konzentrationspunkte gab als jetzt eine Vermisstengeschichte. Ja, also der ruf mal am 11. September bei der Polizei an und sagt, dein Mann wird vermisst. Also,
meine Katze ist weg. Die sitzt hier im Baum. Meine Muschi sitzt hier im Baum. Sie müssen mir helfen.
Genau. Es gibt eine Geschichte von einem Naturforscher, der hat in, ich weiß nicht, Sumatra oder so, eine Schlangenart erforscht. Kreid heißen die, glaube ich. Es gibt den echten und den unechten Kreid. Der echte Kreid ist giftig, hochgiftig. Und der unechte Kreid ist nicht giftig und imitiert so gesehen nur das Muster des echten Kreids, damit Tiere davon abgesprengt werden. Das ist so eine schwarz-weiße Schlangenart. Und dieser Mann wurde ausgerechnet beim Suchen nach dieser Schlange von einem echten Kreid am 11. September gebissen. Und diese Schlange führt dazu, dass deine Atmung aussetzt und man dich von Mund zu Mund weiter beatmen muss. Und dann war es aber im Drama des 11. September nicht möglich, irgendwo eine Beatmungsmaschine herzukriegen für diesen Mann. Und dann wurde die aus den USA extra dahin geflogen und nachdem man ihn, glaube ich, 4 oder 5 Tage Mund zu Mund beatmet hat, kam die Maschine genau in dem Moment an, wo er verstorben ist. Also der 11. September hat viele Sachen ausgebremst für viele Menschen und unter anderem auch die Ermittlung im Fall Larry McNabney. 4 Monate lang bis in den Januar 2002 glaubt eigentlich jeder an die Geschichte von Eliza. Aber dann geht eine langjährige Mitarbeiterin der Kanzlei, Ginger Miller, zur Polizei und meldet Larry als vermisst. Und das Gleiche tun auch Larrys Kinder aus den ersten Ehen. Und ja, was macht Eliza, als sich, sagen wir mal, die Schlinge zuzieht? Die verschwindet. Eines Tages ist sie einfach weg. Sie packt ihre Sachen, nimmt ihre mittlerweile 17-jährige Tochter Haley und taucht unter. Haley hat sie nicht gemeinsam mit Larry McNabney gehabt, sondern mit einem anderen ehemaligen Partner. Zurück bleiben einfach nur die geplünderte Anwaltskanzlei, ein Haufen widersprüchlicher Geschichten und die Frage, die jetzt auch endlich von der Polizei ernst genommen wird, wo zum Teufel ist Larry McNabney? Und die Frage klärt sich relativ bald, nämlich am 5. Februar 2002, 5 Monate nach Larrys Verschwinden, gibt es die Antwort darauf. In der Nähe von Linden in Kalifornien, einer ländlichen, von Weinbergen geprägten Gegend, nicht so weit weg von Woodbridge, dem Zuhause von Larry und Eliza, finden Farmarbeiter einen Körper. Sie entdecken nämlich bei Farmarbeiten etwas, einen menschlichen Beinknochen. Das Fleisch ist fast komplett abgenagt von Insekten und Kleintieren. Daraufhin rufen die Farmarbeiter sofort die Polizei. Die erste Ermittlerin, die am Tatort eintrifft, ist Detective Deborah Scheffel. Das ist eine erfahrene Polizistin, die sich erstmal das provisorische Grab ansieht und der wird schnell klar, hier liegt die Leiche noch nicht lange. Und um keine Spuren zu zerstören, trifft sie die Entscheidung, dass die Exhumierung erst am nächsten Morgen stattfindet, bei vollem Tageslicht und einem kompletten Expertenteam vor Ort. Am nächsten Morgen beginnt dann eine akribische, fast schon archäologische Ausgrabung. Angeführt von forensischen Anthropologen wird die Fundstelle mit Gitterlinien abgesteckt. Jeder Eimer Erde wird vorsichtig abgetragen, erst mit Schaufeln, dann mit Kellen und am Ende mit einem Buttermesser. Langsam legt das Team die Leiche frei. Es ist ein großer Mann, der nur Boxershorts trägt und ein zerschnittenes T-Shirt anhat. Und jetzt kommt Eins der Details bei dieser Exhumierung, die sofort auffallen, die Haltung ist sehr seltsam. Weil die Leiche liegt in einer unnatürlichen Position, wie so ein Fötus zusammengekauert. Manchmal hat man das bei verbrannten Menschen, dass das passiert, weil die Knochen sich zusammenziehen. Da gibt's ja auch diese Boxerhaltung, wenn Menschen im Feuer umkommen zum Beispiel, dass sie dann wie Boxer so die Hände vor ihr Gesicht halten. Das liegt einfach daran, dass die Muskeln und auch die Sehnen in unterschiedlicher Art und Weise verbrennen, der Körper sich dann zusammenzieht. Der Körper ist aber nicht verbrannt, sondern liegt halt so zusammengekauert wie ein Fötus. Detective Scheffel hat dann auch direkt den Verdacht, dass das Larry McNabney sein könnte. Die Medienaufmerksamkeit um sein Verschwinden ist auch in den letzten Wochen immer größer geworden. Und kurze Zeit später gibt's dann die Bestätigung per Fingerabdrücken. Ja, das ist Larry McNabney. Jetzt stehen aber erstmal die Ermittler vor einem riesigen Rätsel, weil der forensische Anthropologe ist sich aber absolut sicher, dass die Leiche da erst seit ein paar Wochen liegt, weil er sagt, dass das gelbe Gras, das mit der Leiche vergraben wurde, erst im Dezember gewachsen sein kann. Und auch die Pathologin bestätigt bei der Autopsie, dass der Körper viel zu gut erhalten sei, dass er seit Monaten, wie gesagt, er ist im September verschwunden, das heißt, er müsste bis Februar 5 Monate dort gelegen haben, dass er so lange in der Erde gelegen hat. Das kann nicht sein, weil auch ein Teil seines Bluts sogar noch flüssig ist.
Boah, ich liebe das, ne? Wir lieben ja beide Medical Detectives. Mm. Das würde ich schon wieder so lieben, wenn die mir das so erklären. Und dann sitzt da wieder dieser forensische Anthropologe und sagt so ganz ernst, uns fiel sofort auf, dass das Gras viel zu gelb war und eigentlich in diesen Breitengraden erst ab Dezember überhaupt und so. Oh,
ja, aber sowas ist super irgendwie, ne? Weil das halt erklärt, dass es, oder weil das deutlich macht, was für eine Fachkenntnis solche Leute haben.
Ja.
Und wie viel man aus den Umständen eines Mordopfers und auch eines Tatorts herauslesen kann. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Jetzt ist die Frage aber, wenn er im Januar als vermisst gemeldet wurde, aber schon laut Aussagen der Freunde und Bekannten seit September nicht mehr gesehen wurde und die Leiche erst im Dezember vergraben wurde, wo war denn der Leichnam dann in den Monaten dazwischen?
Oder er war da noch nicht tot.
Das könnte auch sein. Also das Team im Autopsieraum hat verschiedene Möglichkeiten. Erstens, wurde die Leiche vielleicht eingefroren? Die Pathologin sagt nein, das hätte Gewebeschäden erzeugt. Also dann hast du so Eiskristalle im Blut. Ne? So wie wenn man Eiscreme im weitesten Sinne zu lange im Kühlschrank lässt, dann kriegt man ja auch so Kristalle. Und die Leiche war offensichtlich nicht gefroren. Sie war aber irgendwie anders konserviert. Und dann kommt am Ende die Pathologin auf die Idee, er ist wohl so erhalten worden, dass er gekühlt, aber nicht gefroren wurde. Also die Leiche war wahrscheinlich monatelang in einem Kühlschrank. Und jetzt plötzlich ergibt auch diese Haltung Sinn, da man Larry McNabney ein sehr großer Mann war, man ihn auch nicht einfach so in den Kühlschrank reinkriegen konnte. Und er hat eine seltsame Blutung am oberen Rückenteil gehabt. Und man vermutet jetzt, dass das davon kommt, dass man ihn im weitesten Sinne in einen Kühlschrank reingepresst hat. Und das führt natürlich doch zu einer anderen Frage, weil wenn der Tod von jemandem eingesetzt ist, normalerweise das Blut aufhört zu fließen. Jetzt ist es aber so, dass man diese Verletzungen noch gefunden hat an ihm und dass die noch Heilungsspuren zeichnen. Das führt also zu der Vermutung, dass Larry McNabney wahrscheinlich sogar noch am Leben war, als man ihn in diesen Kühlschrank gesteckt hat. Es gibt auch keine offensichtliche Todesursache, also er hat keine Schusswunden oder Stichwunden und Erfrieren in dem Kühlschrank wäre auch eher unwahrscheinlich. Also gehen die Ermittler davon aus, dass es wahrscheinlich ein Giftmord war. Und jetzt ändert sich unser Vermisstenfall im Februar 2002 endgültig in einen bizarren Mordfall.
Also, aber ich finde es wieder so geil, ne? Krone der Wissenschaft, wie die das alles sich geschlussfolgert haben, wie sie darauf gekommen sind. Oh, lieb ich. Würde ich schon wieder im Film mir so gerne angucken, wie die dann da alle so stehen und dann sagt einer, wie wäre es, wenn die Leiche nicht in einem Kühlfach war, sondern nur in einem Kühlschrank und so. Und dann stellen die das wahrscheinlich auch erstmal immer selber nach. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Mit so einem kleinen Pathologe
muss der Praktikant da so muss dann in den Kühlschrank gequetscht werden. Genau, und der eine denkt schon, oh nein, ich bin auch 1,92, genau wie Larry. Jetzt heute erwischt's mich, ich muss mich jetzt in den Kühlschrank quetschen. Aber ja, genauso stelle ich es mir vor. Puh, wahnsinnig spannend, aber natürlich auch was für eine grausame Vorstellung, dass du noch am Leben bist, wenn dich da jemand einsperrt in so eine Eishölle. Oh.
Wahnsinnig grausam. Die Hauptverdächtige ist natürlich vom ersten Moment an seine Ehefrau Eliza McNabney. Und die ist ja spurlos verschwunden. Es gibt also jetzt eine landesweite Fahndung für sie. Fernsehsendungen wie America's Most Wanted oder Unsolved Mysteries machen auf den Fall aufmerksam und es wird auch eine Belohnung über $10,000 auf Elizas Kopf ausgesetzt. Und dann fängt die Polizei natürlich auch an, über Eliza McNabney zu recherchieren. Und dann wird klar, dass sie eigentlich nicht nach einer normalen Frau suchen, sondern eher nach einem Phantom und einer Meisterin der Täuschung. Denn um zu verstehen, was in unserem Mordfall wirklich passiert ist, muss man sich die Vita von Eliza McNabney mal genauer anschauen. Weil Eliza McNabney existiert eigentlich nicht. Ihre Geschichte beginnt in Florida. Sie wird 1966 als Laren Renee Sims geboren. Und wie wir es schon gesagt haben, sie ist sehr schlau, hat einen hohen IQ und war unter anderem Cheerleaderin an ihrer Highschool. Aber trotz ihrer hohen Intelligenz bricht sie sehr früh die Schule ab. Sie bekommt direkt mit 19 Jahren ihr erstes Kind und danach ein zweites Kind von zwei verschiedenen Männern und rutscht danach in die Kleinkriminalität ab. Die erste dokumentierte Verhaftung von Laren Renee Sims ist im Alter von 26, also im Jahr 1992, und die Umstände sind fast schon absurd. Sie wird festgenommen, weil sie ein L'Oreal Haarfärbeset geklaut hat im Supermarkt. Und oh, das ist der Anfang einer sehr kriminellen Karriere. Für diesen ersten banalen Diebstahl kommt sie auf Bewährung wieder frei. Gut, also ich meine, Bewährung für einmal Haarfärbemittel klauen ist ja auch ganz schön heftig.
Haarfärbemittel.
Hast du mal was geklaut? Haarfärbemittel oder so?
Nee, aber ich hatte einmal die Situation, dass ich tatsächlich mit einer Freundin in so einem Drogeriemarkt war, mir die Mascara gekauft habe, die auch bezahlt habe und dann wieder zu ihr gegangen bin und irgendein so halb aufmerksamer Detektiv, der da rumgelungert hat, hat aber nicht gecheckt, dass ich die Mascara ja bezahlt hatte. Und als ich da mit meiner Freundin raus bin und die Mascara, die er mal in meiner Hand gesehen hatte, von mir nicht bezahlt wurde, hat er mich vor allen Leuten so, jetzt bitte mal mitkommen, also das kann ja nicht sein. Sie haben ja da eine Mascara in der Tasche, habe ich gesagt, ja, aber ich habe die auch bezahlt. Und ich weiß noch, dass mir das, obwohl ich ja im Recht war, so unangenehm war. Mir ging es, wenn ich zu diesem Büro da geführt wurde, mir ging es so furchtbar, obwohl ich ja wusste, ich habe nichts gemacht. Ne, es war so unangenehm vor allen Leuten und ich glaube, dadurch, dass ich das so früh hatte und da so eine Schocksituation hatte, habe ich es danach nie mehr versucht.
Ich muss ehrlich gesagt einmal fragen, heißt es die Mascara?
Ja, man kann auch der Mascara sagen,
glaube
ich. Ah, okay,
das hat mich jetzt so irritiert. Es ist wie der Diabetes.
Die Mascara. Ich sag die Mascara.
Die Mascara, okay. Also ich habe nie was geklaut. Ich bin mal aus Versehen, habe ich mal einen Snickers mitgenommen als Kind im Supermarkt und bin dann zurückgelaufen und hab's bezahlt. Also da bin ich super deutsch. Okay. Das kann ich nicht, glaube ich. Das ist mir nicht gegeben. Aber das ist ja bei Laren Renee Sims auch erst der Anfang der Karriere. Ja. Sie verstößt auf jeden Fall gegen ihre Bewährungsauflagen, indem sie eine Kreditkarte klaut und versucht, sie zu benutzen. Und jetzt wird's halt schon wirklich kriminell. Ne? 92 muss sie dafür ins Gefängnis. Sie sitzt eine 7-monatige Haftstrafe in einem Frauengefängnis in Florida ab. Und dort im Gefängnis lernt sie eine andere Frau kennen, nämlich Elizabeth Barish. Ein Name, der später noch wichtig werden wird. Und nach ihrer Entlassung aus diesem Gefängnis bekommt sie eine letzte Chance. Sie wird auf Bewährung entlassen, diesmal aber unter strenger Aufsicht, und sie bekommt eine elektronische Fußfessel. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber in den USA gibt es das auf jeden Fall, dass man unter Hausarrest steht, also einen gewissen Bereich nicht verlassen darf und dann halt eine Fußfessel am Körper hat. Und jetzt kommt der Moment, wo aus Laren Sims ein wirklich landesweit gesuchtes Phantom wird, weil man würde denken, okay, die hat jetzt was daraus gelernt. Nein, hat sie nicht. Sie schnallt sich die Fußfessel selber vom Knöchel und macht sich auf den Weg nach Las Vegas. Und dann lässt sie dort ihr komplettes Leben hinter sich und beginnt ein neues Leben unter verschiedenen Tarnidentitäten. Es ist das Jahr 1993 und Laren Renee Sims ist mittlerweile 27 Jahre alt. An ihrer Seite ist ihre 8-jährige Tochter Hayley. Das andere Kind, ein Junge, davon wissen wir es nicht, was genau damit passiert ist. Man geht davon aus, dass sie das bei dem Vater gelassen hat. Und sie arbeitet dann von 93 bis 95 an einem neuen Leben und einer neuen Identität. Sie hat insgesamt 38 Aliasse, also 38 Decknamen, unter denen sie auftritt. Und der wichtigste darunter ist wahrscheinlich Eliza Barish. Und den Namen hat sie sich von ihrer alten Zellengenossin in Florida geklaut oder sich zumindest inspirieren lassen. Und unter diesem Namen, Eliza Barish, baut sie sich ein neues Leben auf. Der hält sich in der Zeit mit Betrügereien über Wasser, kleine Jobs in Bars, Casinos und halt kleinen Abzockereien, wo sie Leute irgendwie um ein paar hundert Dollar betrügt. Sie wird zu einer Expertin darin, Vertrauen zu erschleichen und weiterzuziehen, bevor es irgendjemand merkt. Und ihre Tochter Haley beschreibt das damalige Leben im Nachhinein als ein ständiges Umziehen, weil die Miete halt nicht bezahlt wurde. Außerdem taucht Lauren in die feine Gesellschaft ein. Sie lernt, wie man sich in wohlhabenden Kreisen bewegt und wie man halt den Anschein von Erfolg und Kultiviertheit vortäuscht. Und diese zwei Jahre, 93 bis 95, sind eine Art Vorbereitungszeit. Also sie hat die Rolle der Eliza im weitesten Sinne, also des feinen Mädchens, einstudiert, gelernt, wie man manipuliert und versucht, die Fassade einer respektablen Frau zu spielen. Und genau in dieser anonymen Wüste von Las Vegas kreuzen sich im Jahr 95 dann die Wege von Larry McNabney und Lauren Renee Sims. Ich werde jetzt in Zukunft wieder Eliza sagen, wenn das einfacher für uns beide ist.
Ah, okay.
Sie bewirbt sich dann als Eliza Riedelsberger als Büroleiterin in seiner Kanzlei. Und wie wir schon gehört haben, ist sie sehr intelligent und sehr hübsch. Und Larry ist sofort begeistert. Er stellt sie ein, gibt ihr den Job als Büroleiterin und die volle Kontrolle über die Finanzen seiner Kanzlei. Und jetzt kommt's, innerhalb von wenigen Monaten veruntreut Eliza über 140.000 Dollar aus den Klientenkonten der Kanzlei. Was glaubst du, was ein normaler Mensch tun würde, wenn er das über seine gerade erst eingestellte Büroleiterin erfahren würde?
Also er kommt da tatsächlich hinter, was ich glaube, was er da gemacht hat dann.
Ja, er erfährt das, dass sie 140.000 Dollar hinterzogen hat.
Ich wäre jetzt so eher bei Polizei, Anzeige, weil man ja auch die Kohle zurückbekommen muss und die wieder zurück muss zu den Leuten, von denen die quasi von den Konten abgeflossen ist. Du würdest sie aber wahrscheinlich nicht so fragen, wenn er nicht richtig belämmert reagiert hat. Ich würde sagen, also das Dümmste, was hier Larry McNabney machen könnte, wäre ja zu sagen, ach mein Schatz, das war doch bestimmt nur ein Missverständnis.
Ja, das...
Ich helfe dir.
Also Larry erstattet auf jeden Fall keine Anzeige. Und man kann es eigentlich rational nicht erklären. Als dann die Anwaltskammer kommt, um zu ermitteln gegen Eliza oder herauszufinden, wo das Geld der Klienten geblieben ist, macht es Larry so, dass er seine Büros in Las Vegas und Reno schließt, seine Sachen packt, Eliza mitnimmt, mit ihr nach Sacramento zieht und dort mit ihr ein neues Leben beginnt und sie heiratet. 1996. Und ich sage mal so, Betrug, Beschiss und jemand, der dich schon bestohlen hat, ist sicherlich kein gutes Fundament für eine glückliche Beziehung. Aber sie wird seine fünfte Ehefrau.
Also was ist das denn?
Jetzt klingt es natürlich seltsam, dass Larry einfach den Bundesstaat verlässt und woanders weiter als Anwalt arbeitet. Das ist in den USA aber möglich, weil das Anwaltsrecht in den USA Sache der Bundesstaaten ist. Also jeder Staat ist im weiten Sinne ein eigenes Reich. Das heißt, wenn du dich bei der einen Anwaltskammer nicht mehr sehen lassen kannst, kannst du trotzdem bei einer anderen Anwaltskammer weiterhin als Anwalt arbeiten. Und da es in Nevada auch keine Strafanzeige gegen ihn gibt, sondern nur eine Rüge wegen dieses verschwundenen Geldes, geht man im Nachhinein davon aus, dass er wahrscheinlich den Schaden der Klienten aus seiner eigenen Tasche bezahlt hat. Also er ist von dieser Frau beschissen worden, in einer wichtigen Position seiner Kanzlei, hat dann den Schaden selbst getragen, ist mit ihr verschwunden, hat seinen Job zur Hälfte beendet und sie geheiratet. Ich möchte über Larry McNabney, über Tote nichts Schlechtes sagen, aber seine, nennen wir es mal, Beurteilungsgabe in Bezug auf Frauen und Partnerschaften scheint nicht seine größte Stärke gewesen zu sein.
Ich hätte jetzt auch gesagt, also ich weiß, wir sind ja manchmal hier, gerade wir hier bei uns bei Friends in Crime, sind wir oft nicht einer Meinung. Ich sage dann manchmal, das ist total unromantisch und du denkst immer noch, ach, das ist doch Liebe, das ist doch schön. Deswegen weiß ich nicht, wie du das jetzt siehst. Aber für mich ist das wieder einfach nur komplett Delulu, was der da macht. Also da hat er ein Problem. Der steht doch schon komplett unter deren Zauberbann.
Total. Also ein Stück weit ist das eine toxische Beziehung. Und sie endet ja auch in der Katastrophe. Aber dass der Mann das nicht hat kommen sehen und dass er sich trotzdem dafür entschieden hat, ist natürlich von außen betrachtet.
Ne? Also ich hätte als Freundin von ihm gesagt, Larry, ich würde das so nicht machen.
Nö, das hätte ich auch gesagt. Ich hätte gesagt, Larry, die würde ich jetzt nicht unbedingt heiraten.
eher abraten.
Sie machen es aber jetzt so, sie ziehen weiter nach Kalifornien, gründen dort eine neue Kanzlei und stellen die 21-jährige Sarah Dutra ein, die zur besten Freundin und engsten Vertrauten von Liza wird. Von Sarah haben wir ja schon gehört. Und gemeinsam bauen sie dann die glitzernde Fassade eines Society-Pärchens auf. Und mittlerweile ist sich die Polizei, 6 Jahre später, aber 100% sicher, diese Frau, Eliza, ist extrem gefährlich und für den Tod von Larry verantwortlich oder mitverantwortlich. Der Sheriff beschreibt Eliza McNabney in einer Pressekonferenz als eine der gerissensten Verdächtigen, die er je gejagt hat. Sie hätte ein ausgedehntes Netz der Täuschung gewoben und sie ist nicht das, was sie zu sein scheint. Die Fahndung läuft auf Hochtouren und die Ermittler wissen, dass sie nicht nur nach Eliza suchen, sie suchen auch nach ihrer Tochter, der mittlerweile 17-jährigen Hayley. Und während die Polizei das Land durchkämmt, spielt sich auf der Flucht ein eigenes Drama ab. Hayley hat viele Jahre später in einem Interview ABC erzählt, dass sie mit ihrer Mutter nach dem Fund der Leiche damals sofort untergetaucht wäre. Und sie wusste überhaupt nicht, wohin. Sie wusste nur, dass das mit ihrer Mutter ein relativ normales Vorkommnis war, weil ihre Mutter halt ständig mit ihr durch die Gegend gezogen ist. Sie fuhren dann quer durch die USA nach Colorado, Louisiana, Alabama. Und sie wählten immer Touristenorte, damit sie in der Menge untertauchen konnten. Ganz am Ende ließen sie sich dann in Florida nieder. Jedoch wurde nach einem Monat ihre Mutter Eliza panisch. Sie wollte wieder fliehen. Und Hayley war so erschöpft von diesem ständigen Fliehen, von dem ständigen Weglaufen, dass sie es nicht mehr ausgehalten hat und innerlich resigniert hat. Und sie hatte das Gefühl, dass sie gar nicht mehr wirklich existiert. Und ich meine, ich finde, man kann das auch nachvollziehen, ne?
Das arme Mädchen, die ist da 17 und ist ja im Grunde durch ihre Mutter gezwungen, ein Leben wie auf der Flucht zu leben. Also die hat ja gar kein soziales Umfeld, gar keine Kontakte, alle anderen Erfahrungen, die andere in dem Alter sammeln, wie Highschool und Freunde und hier Prom Queen und ein ganze Gedöns, das wird ihr ja alles genommen durch diesen in Anführungsstrichen Lifestyle oder durch das, was sie da jetzt einfach mitmachen muss. Also
total. Puh. Und das ist wohl auch der Moment, in dem Eliza erkennt, dass sie ihre eigene Tochter unter Lügen nicht mehr einsperren kann. Dann hat sie sich zu ihr gesetzt und hat sie ihr gestanden, hört zu. Der genaue Wortlaut, den ihre Tochter Hayley nachher überlieferte, war: Ich muss dir was sagen, aber raste bloß nicht aus. Wir haben ihn getötet. Und naja, mit wir meint sie halt sich und Sarah Dutra, ihre beste Freundin, die 21-jährige Kunststudentin, die als Sekretärin der Kanzlei gearbeitet hat. Die junge Sarah, die beeindruckt war von Eliza und in ihr so eine Art Mentorin gesehen hat. Hayley ist total entsetzt und sie beschreibt im Nachhinein den Moment so, dass alles wie weißes Rauschen war. Sie konnte nicht mehr denken, sie sah nichts mehr um sich herum, sie war einfach nur entsetzt. Und nach diesem Geständnis setzt Eliza ihre Tochter bei ihrem Nachbarn ab und fährt weg. Und Hayley ist jetzt in einer wirklich unvorstellbaren Situation, weil sie weiß ja, dass ihre Mutter diesen Mord begangen hat. Und entscheidet sich dann etwas, was ich sehr respektabel finde, sie hat sich nämlich dafür entschieden, zur Polizei zu gehen, trotz der Konsequenzen, die daraus erfolgen würden. Okay. Und das hat sie im Nachhinein, sagt sie, gemacht, nicht weil sie ihre Mutter verraten sollte, sondern weil sie Angst um das Leben ihrer Mutter hatte. Sie sagt, sie war unglaublich erleichtert, dass ihre Mutter okay aufgefunden wurde und gleichzeitig war sie trotzdem entsetzt, dass sie zu diesem schrecklichen Albtraum beigetragen hat. Dank des Aufrufs von Hayley dauert es auch nicht lange, bis Eliza gefunden wird. Sie spüren sie an einem Strand in Destin, Florida auf, in ihrem Auto. Und als die Polizei sie aufspürt, gibt es keine lange Verfolgungsjagd oder sowas, sondern Laren Renee Sims, wie sie ursprünglich eigentlich heißt, stellt sich widerstandslos. Und noch bevor die Polizisten überhaupt was sagen können, gesteht sie die Rolle beim Tod ihres Ehemannes in Sacramento. Die lange Flucht ist vorbei und sie legt danach ein 3-seitiges handschriftliches Geständnis ab, in dem sie alles zugibt. Und
okay, krass.
Sie erklärt auch, wie sie Larry McNabney ermordet haben, nämlich sie und Sarah Dutra gemeinsam hätten ihm am 10. September 2001 in einem Hotelzimmer Los Angeles eine Spritze voller Pferdeberuhigungsmittel, Xylaxin, vergiftet. Pferdeberuhigungsmittel, kannst du dir auch denken, woher es kommt, nämlich von Larrys Lieblingssport. Ein sehr starkes Beruhigungsmittel, das auch die Muskeln entspannt und das in der Tiermedizin eingesetzt wird, um zum Beispiel Tiere, und zwar nur Großtiere, auf Operationen vorzubereiten. Ein bisschen wie Ketamin. Xylaxin findet man in der Drogenszene als Trank oder als Zombie-Droge. Das führt nämlich zu so einem schnellen Abfall des Blutdrucks und verlangsamt den Herzschlag so dramatisch, dass man halt wie so ein Zombie kaum noch in der Lage ist, sich zu bewegen. Und das erklärt auch, warum Larry McNabb das letzte Mal in seinem Leben in einem Rollstuhl in dem Hotelgang gesehen wurde.
Aber man bekommt noch alles mit. Man ist sozusagen nur körperlich ausgenockt so ein bisschen, aber das Gehirn funktioniert noch so ein bisschen. Oh Gott, das ist ja ganz schlimm.
Man weiß das nicht so wirklich, ne? Also man weiß zumindest, dass der Körper nicht mehr einsetzbar ist und dass der Geist so wie bei einer Vollnarkose immer wieder so wegnippt. Was man aber schon weiß durch die Arbeit des Pathologen, dass er zwar bewusstlos war, gelähmt, aber noch geatmet hat und dass sein Tod erst am nächsten Tag einsetzte, nachdem sie ihm nochmal kleine Dosen gegeben haben. Er wurde also so gesehen über mehrere Stunden oder Tage sogar zu Tode vergiftet. Und dann beschreibt Eliza auch über die makabre Fahrt, die sie ursprünglich mit dem noch atmenden Larry auf dem Rücksitz gemacht haben am Abend des 10. September. Sie wollten ihn nämlich eigentlich beerdigen und sie kehrte dann um mit dem sterbenden Mann im Auto und sie fuhren den ganzen Weg wieder zu Hause nach Woodbridge zurück, weil sie es nicht übers Herz brachten, ihn lebendig zu beerdigen.
Ich wollte gerade sagen, der war ja da dann noch so halb zumindest am Leben. Also der Körper konnte sich nicht mehr bewegen, aber oh Gott. Also den Plan haben sie dann aber verworfen.
Den haben sie dann verworfen und haben ihn dann am 12. September im gemeinsamen Haus in Woodbridge mit einer zusätzlichen Dosis von Xylanzin zu Tode vergiftet oder zum Tod gebracht. Und auch die andere Vermutung der Ermittler, nicht nur in Bezug auf die Todesursache, sondern auch den Verwahrort stimmte. Es kam dann nämlich auch bei den Vernehmungen raus, dass Larry mehrere Monate als Leiche im Kühlschrank in der Garage war, bevor sie ihn im Dezember dann herausgenommen haben, um ihn in einem Weinberg zu vergraben. Sowas kann man eigentlich auch nur in Kalifornien machen. Wenn du das in Deutschland machen würdest, wäre der Boden viel zu hart. Aber da ist ja im Dezember immer noch einigermaßen mediterranes Klima, deswegen war das möglich.
Und das gesteht sie alles?
Das gesteht sie alles. Das Geständnis ist also wirklich bis zum letzten Detail eindeutig, dass sie und Sarah Dutra diesen Mord begangen haben. Zu einem Prozess gegen Eliza ist es allerdings nie gekommen, weil sie nach diesem Geständnis am Ostersonntag 2002 in ihrer Zelle aufgefunden wird. Sie hat sich erhängt mit einem zusammengeknoteten Betttuch. Und jetzt ist halt die Hauptzeugin, Eliza, nicht mehr da und einige Fragen bleiben immer noch unbeantwortet. Warum hat sie das überhaupt getan? War es wirklich wegen des Geldes oder was, wie der Staatsanwaltschaft bei seiner Anklageerhebung gegen Sarah Dutra sagt, einfach das pure Böse? Was glaubst du, warum sie das gemacht hat?
Also ans pure Böse glaube ich ja nicht. Ich finde, das können wir als Crime-Podcaster auch nicht machen, weil das wäre ja einfach, dafür wissen wir einfach zu viele Geschichten von Menschen, als dass wir sagen könnten, ja, da wurde jemand als böse geboren und dann hat er das gemacht. Das funktioniert ja so nicht. Also das würde ich schon mal nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich meine, wir wissen ja jetzt auch gar nicht viel darüber, wie sozusagen das Innere der Beziehung von den beiden aussah. Also hatten die eine harmonische Beziehung? Haben die sich viel gestritten? Gab es vielleicht doch, ich bin ja immer noch bei meiner Dreierkonstellation, haben sich vielleicht die beiden Frauen ineinander verliebt und dann musste er aus dem Weg geschafft werden? Weiß ich ja nicht.
Das ist auch alles leider im Nachhinein nicht mehr geklärt worden, weil weil das einfach nicht nachvollziehbar war. Ne? Also das ist mit dem Tod von Eliza McNabb leider auch nicht mehr ans Tageslicht gekommen. Eliza wäre aber nicht Eliza als Manipulatorin gewesen, wenn sie nicht sogar ihren Tod noch als eine letzte zynische Inszenierung verwendet hätte. Die hat nämlich ihren Abschiedsbrief in der Zelle geschrieben und hat darin erneut den Mord gestanden, hat zugeschrieben, dass dieser Mord aufgrund von, das lässt sich aber ja auch nicht mehr überprüfen, Missbrauch durch Larry gekommen wäre. Und jetzt kommt der unglaublichste Teil daran. Sie weist ihren Anwalt an, das Gefängnis von Hernando County wegen Fahrlässigkeit zu verklagen, weil sie ihren Selbstmord nicht verhindert haben. Und das Geld, was bei dieser Klage herausspringen sollte, sollte ihren Kindern zugutekommen.
Das schreibt sie aber ja, bevor sie sich selber umgebracht hat, hat sie schon dem Anwalt geschrieben, bitte jetzt sozusagen in der Zukunft Folgendes tun, okay?
Genau, also sie hat gesagt, wenn ich es schaffe, mich hier umzubringen, das klingt ja nun wirklich völlig absurd, aber wenn ich es schaffe, mich jetzt hier umzubringen, dann ist das Gefängnis von Hernando Country daran schuld, dass sie meinen Tod nicht verhindert haben und ist dementsprechend zur Rechenschaft zu ziehen und das Schmerzensgeld, das dabei rauskommt, soll meinen Kindern zugutekommen. Das ist schon ein sehr seltsames Denken und eine sehr seltsame Weltsicht, die dazu, also das, was soll man dazu sagen, ne?
Also die Idee, da wäre ich im Leben selber gar nicht drauf gekommen, muss man ja sagen, ist jetzt zumindest, weil es da wahrscheinlich auch nicht viele Präzedenzfälle gibt oder so, vielleicht sogar erstmal relativ kreativ und würde ihre hohe Intelligenz ja unterstützen. Ich vermute immer, wenn jemand sich suizidiert, dass das eine absolute Verzweiflungstat ist. Und das wirkt ja fast schon wieder auf eine gewisse Art dann sogar berechnend, wenn man zu diesen Gedanken noch in der Lage ist und noch überlegt, wenn ich jetzt mich umbringe, was hat das dann, kann das noch für Konsequenzen haben? Insofern bin ich davon einfach dahingehend auch so überrascht einfach.
Ja, es ist schon wirklich verrückt. Und zurück nach dem Selbstmord von Eliza McNabney bleibt dann nur Sarah Dutra, die Anwaltsgehilfin. Und die Anklage zeichnet das Bild einer berechnenden, gefühlskalten jungen Frau, die aus reiner Gier handelte. Die Verteidigung von Sarah versucht, sie als Opfer darzustellen. Sie wäre eine junge, unsichere Kunststudentin ohne Vorstrafen, die sich so gesehen in die Hände eines manipulativen Meistergenies begeben hätte. Und Briefe von Freunden und Familie, die dem Gericht vorgelegt werden, untermauern dieses Bild. Sie beschreiben Sarah als gutherzige junge Frau, die sich immer um die Schwächeren gekümmert hat. Ihre Eltern flehen um Gnade für ihre Tochter. Es gibt ein erstes Urteil. Dann kommt es aber danach zu einer Neuverhandlung des Strafmaßes. Am Ende, im Dezember 2007, bestätigt ein neuer Richter die ursprüngliche Höchststrafe. Sie verurteilen Sarah wegen fahrlässiger Tötung und der Beihilfe zum Mord zu 11 Jahren und 8 Monaten Haft. Der Richter sagt dann im Endplädoyer auch noch, ich schlage Ihnen vor, dass Sie irgendwie diese zwei Teile von Ihnen, von denen Sie wissen, dass sie existieren, dass Sie diese in Einklang bringen. Das bestätigt letztlich auch die Einschätzung des ersten Richters. Der hatte nämlich auch darüber gemutmaßt, dass Sarah Dutra unter einer soziopathischen Persönlichkeitsstörung leidet.
Okay, da muss ich jetzt mal fragen. Ich glaube, da brauche ich dich, weil den Begriff Soziopath kenne ich. Ich weiß aber jetzt zum Beispiel nicht, ist das, was man im allgemeinen Volksmund als Psychopath oder manche Leute, die das nicht sagen können, Psychopath bezeichnen, was genau wird denn da Sarah vorgeworfen? Also
Psychopathen und Soziopathen teilen viele Eigenschaften miteinander, wobei man sagen muss, dass Psychopathen sich größtenteils dadurch auszeichnen, dass sie wahrscheinlich so geboren werden, dass es Einflüsse gibt, die sie in die Psychopathie bringen, sondern dass es Menschen gibt, wo es eine hohe genetische Veranlagung dazu gibt. Und Psychopathen zeichnen sich durch Persönlichkeitseigenschaften ein, die mit Soziopathen vergleichbar sind, kalt, kalkulierend, unfähig, echte emotionale Bindungen zu haben. Das klingt ein bisschen nach Eliza McNabney, weil die ja schon sehr früh begonnen hat, Straftaten zu begehen. Und Psychopathen sind oft sehr vorausschauend und sehr organisiert. Und Soziopathen sind eher impulsiv und unberechenbar und emotional instabiler. Und man geht davon aus, dass bei Soziopathen es eher eine aus dem Umfeld und aus einer Erfahrung herausgehende Störung ist. Also dass es eher so ist, dass es eine Vernachlässigung in der Jugendzeit gab oder vielleicht ein Vergewaltigungsfall. Also das ist die soziale Komponente viel größer als bei Psychopathen. Und der entscheidende Unterschiedspunkt, warum man bei Sarah von einer Soziopathin ausgeht, ist, dass Soziopathen in der Lage sind, echte emotionale Bindungen zu Menschen aufzunehmen, was Psychopathen nicht können. Und deswegen hat die Verteidigung auch argumentiert, dass Sarah geradezu eine devote Beziehung zu Eliza hatte.
Ja, auf jeden Fall hatte sie eine Beziehung, ne? Eine emotionale Bindung, so eine schwesterliche oder freundschaftliche oder so.
Ja.
Während dann wahrscheinlich man sagen müsste, Eliza ist eine Psychopathin, die hat das halt alles geplant, vorgetäuscht und eventuell dann, wir werden das ja jetzt am Ende final nicht aufklären können, aber das ist ja zumindest, das würde ich auf jeden Fall als, also rechtlich jetzt als Anwalt von Sarah auch so darstellen, ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ich fand mal spannend den Unterschied, weil ja, da hat man schon oft von gehört, aber jetzt habe ich das nochmal präsent und habe das jetzt nochmal auf eine Pfanne sozusagen.
Und es ist auch so, dass der Richter das auch als soziopathische Störung einschätzt und eher davon ausgeht, dass es einen fundamentalen Mangel an sozusagen moralischer Führung von Sarah gab und dass sie sich halt stark beeinflussen lassen. Sonst wäre sie wahrscheinlich auch wegen Mordes verurteilt werden, nicht wegen fahrlässiger Tötung.
Okay.
Und nach knapp 9 Jahren Haft wird Sarah Dutra vorzeitig auf Bewährung entlassen. Sie ist heute eine freie Frau. Und diese Geschichte einer bizarren, tödlichen Frauenfreundschaft ist damit zu Ende. Eine Frage lässt mich aber bei dem ganzen Fall nicht los. Eliza und die Tochter Haley haben ja beide Vorwürfe gegen Larry erhoben. Haley hat gesagt, dass Larry starker Alkoholiker gewesen wäre, drogenabhängig, also wie du schon sagtest, wahrscheinlich Kokain, und auch, dass er die Mutter misshandelt hätte. Also ist natürlich ein Stück weit die Frage, inwieweit war Larry vielleicht auch Täter und nicht nur Opfer. Das ist aber am Ende eine Frage, die wir ehrlich gesagt nur interpretieren können, aber nicht abschließend klären können. Dass Larry McNabney kein unstreitbarer Charakter war, kann man, denke ich, daraus schließen, dass er 5 Ehen geführt hat. Das zeugt von keiner sonderlich großen Konsistenz im Leben.
Ja, es ist total schwierig. Gerade häusliche Gewalt findet aber ja auch nie oder super selten in der Öffentlichkeit statt, sondern eigentlich immer, ist jetzt so eine Formulierung, aber hinter verschlossenen Türen, wo das halt nicht irgendwie jeder mitkriegt, ne?
Richtig. Und deswegen ist es im Nachhinein schwer zu beurteilen. Was man auf jeden Fall sagt, ist, dass es ein Fall ist, mal wieder, bei dem es keine Gewinner gibt. Larry McNabney hat sein Leben verloren. Eliza McNabney auch und Sarah Dutra ein Großteil ihrer Jugend. Und die Welt ist halt nicht schwarz oder weiß. Ne? Es ist möglich, dass Larry McNabney kein Heiliger war, dass er vielleicht getrunken hat oder auch übergriffig geworden ist, aber trotzdem hat er es natürlich nicht verdient, auf diese Art und Weise zu sterben. Und
ja, genau. Also ich, ja, egal was er jetzt für ein Dude war, das, für mich zumindest gibt es keine Rechtfertigung, jemanden zu töten. Und wenn die beiden ihn gemeinsam getötet haben, dann sind das beide, auch wenn das natürlich dann auch in Extremfälle geführt werden kann, dann sind es beide trotzdem Mörderinnen. Und da muss ja ein Rechtssystem die nach verurteilen, weil wo endet das sonst? Weißt du, wie ich meine? Sonst, ja, ganz schwierig.
Natürlich. Und also sowas muss Konsequenzen haben, das ist nicht die, und eigentlich wundert es mich auch, dass eine Frau, die offensichtlich so klug war, solche offensichtlichen Fehler gemacht hat, ne, und dadurch auch so angreifbar war. Also.
Aber damals gab es ja auch noch keine Crime-Podcasts, die hätte hören können, um zu hören, wie man es besser macht.
Das ist absolut. Wir sehen ja auch so einen edukationalen Sinn in dem, was wir hier tun. Das war auf jeden Fall unsere heutige Folge Friends in Crime. Wenn ihr jemanden umbringen wollt, dann lasst mal schön die Finger vom Pferdemittel. Das tut keinem gut. Das ist wirklich Quatsch. Das sollte man nicht machen.
Nein, aber das war jetzt natürlich ein Scherz. Aber tatsächlich, das meine ich total ernst. Ich glaube, so hart das klingt, wenn jetzt heutzutage jemand jemanden ermorden möchte, kannst natürlich ChatGPT fragen mit ein paar Kniffen. Das haben wir schon in einer anderen Folge gesprochen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du dir vorher wirklich ein paar Crime-Podcasts reinpfeifst, so hart das klingt, es bereitet dich auf einige Probleme, die auftauchen könnten, vor. Oder wenn du Medical Detectives guckst oder wenn du solche Dinge weißt, kannst du sie natürlich auch berücksichtigen in der Planung eines Mordes.
Klingt absurd, aber ja. Also ich würde dir da gern widersprechen, aber natürlich sind viele Dinge, die Ermittler machen, um jemanden zu überführen oder so, durch Crime-Podcasts und Crime-Fernsehen, Medical Detectives überhaupt erst klar geworden. Also wie weit die Forensik geht, was Pathologie mittlerweile kann, worauf man achten sollte. Man glaubt gar nicht, wenn man sich alte Mordfälle anschaut, unter welche hanebüchene Sachen manche Mörder gemacht haben. Es gab einen zum Beispiel, den ich mal gelesen habe, der hat halt immer gegessen am Ort, hat sich dann noch ein Sandwich gemacht und das halbe Sandwich liegen lassen. Und in Zeiten von DNA heutzutage ist das halt unvorstellbar. Wenn du ein halbes Sandwich da liegen lässt, wo dein Speichel dran ist, dann haben sie dich halt. Und das in diesem Fall frühe 2000er, war die Pathologie halt auch schon weit genug, um ziemlich viel über den Tod von Larry McNabney zu erfahren. Ich fand, das war ein spannender Fall, trauriger Fall und letztlich die Person, die unter all dem bis heute leidet, ist die Tochter Haley, die keine Mutter mehr hat, ja, ihr Aufwachsen ohne ihre Familie verbringen musste.
Das ist tatsächlich das Allerschlimmste, finde ich. Und die muss ja jetzt auch eigentlich eine erwachsene Frau sein.
Die ist jetzt Mitte 30, klar. Mhm. Ist eine erwachsene Frau. Man kann das Interview auch im Internet sehen. Also wenn man Hayley McNabney oder Hayley Sims eingibt, dann findet man sie.
Ah, ach, das ist ja, wer da jetzt irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, Lust drauf hat oder das irgendwie interessant findet, kann das ja mal machen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr die heutige Folge Friends in Crime gehört habt. Vielen Dank, ihr lieben Fickies, für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Folgt uns weiter, folgt uns auf friendsincrime_official und seid geherzt.
Und nächste Woche, also in einer Woche, kommt ja immer einmal im Monat noch unsere Bonusfolge raus, die ihr bei Podimo exklusiv hören könnt, wenn ihr möchtet. Da verrate ich schon mal kurz, Basti, möchte ich dich mitnehmen. Du hast mich heute mit in die Welt der Reichen und Schönen und den Pferdesport genommen. Und nächste Woche möchte ich dich auch in eine Welt mitnehmen, wo wir gar nichts verloren haben, und zwar in den K-Pop-Bereich.
Mhm. Da bin ich absoluter Fan. Das ist meine Welt.
Gangnam-Style.
Stray Kids. Und wie heißen die anderen nochmal? Da bin ich ganz großer Fan. Da freue ich mich aber schon sehr drauf. Schaltet auf jeden Fall ein, wenn Sandra vom K-Pop erzählt. Passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse, und bis ganz bald. Tschüss.
Haut rein, tschüss. Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.